Nur 15,4% der Haushalte im Walliger Land haben Glasfaser. Das ist der letzte Platz in ganz Hessen. Die B252 ist überlastet, Überholstreifen fehlen und der Fachkräftemangel wird durch schlechte Infrastruktur noch verschärft. Vor der Kommunalwahl am 15. März schlägt die Wirtschaft jetzt Alarm und sie stellt klare Forderungen an die Politik. Was muss sich ändern, damit die Region nicht abgehängt wird? Das klären wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Walkischen Handelszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 38 vom 17. Februar 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Die weiteren Themen dieser Folge. Im Radlader Prozess haben Zeugen unter Tränen von der Verfolgungsjagd durch den Burgwald berichtet. Ein Handyvideo zeigt die dramatischen Szenen. Nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz setzt die Kursenbahn mehr Personal ein, auch auf der Linie von Korbach nach Kassel. Ein Stromausfall in Korbach löst eine Debatte über Krisenvorsorge aus. Der Landkreis will bis 2035 klimaneutral werden, verfehlt aber seine eigenen Ziele. Nur eins von 18 Zielen wurde bisher umgesetzt. Das Tiny House Projekt in Korbach stockt, nur 2 von 12 Plätzen sind verkauft. Und eine alte Tankstelle im Edersee, die bleibt blockiert, weil ein Bebauungsplan von 1981 den Umbau verhindert. Und im oberen Edertal wurde wegen der afrikanischen Schweinepest eine Sperrzone eingerichtet. Ganz schön was los. Aber die gute Nachricht, die kommt diesmal aus Lichtenfels. Los geht's. Kurz vor der Kommunalwahl am 15. März hat die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg ein Papier vorgelegt. Das hat's in sich. 9 Handlungsfelder, klare Forderungen und deutliche Worte. Die Botschaft an die Kandidaten: Waldeck-Frankenberg braucht jetzt Weichenstellung für die Zukunft. Doch was genau fordert die Wirtschaft und wie realistisch sind diese Forderungen angesichts leerer Kassen in vielen Kommunen? Lass mich dir heute zeigen, warum dieses Positionspapier mehr ist als nur eine reine Wunschliste von einem Unternehmen. Es geht um Arbeitsplätze, um die Attraktivität unserer Region und letztlich darum, ob das Waldecker Land in 10 Jahren noch ein Ort ist, an dem junge Menschen eine Perspektive sehen. Okay, kommen wir mal zur Ausgangslage. Die IHK-Präsidentin Desiree Dehrin-Holzapfel, die bringt es so auf den Punkt. Eine starke regionale Wirtschaft, die entsteht nicht zufällig. Da hat sie recht. Und die Zahlen geben ihr recht. Waldeck-Frankenberg steht vor gewaltigen Herausforderungen. Das ist der demografische Wandel. Das ist der Fachkräftemangel. Das ist die stockende Energiewende. Und gleichzeitig kämpfen viele Unternehmen mit hohen Energiekosten und unsicheren Lieferketten. Was viele nicht wissen: 4 von 5 hessischen Kommunen haben 2024 mit einem Defizit abgeschlossen. Statt zu sparen, haben viele Städte und Gemeinden die Stauerschraube angezogen. 9 Kommunen in Waldeck-Frankenberg haben 2024 die Hebesätze erhöht. Und bei der Grundsteuerreform 2025, da haben 17 von 21 Kommunen im Landkreis die Chance auf eine aufkommensneutrale Umstellung nicht genutzt. Die Steuerbelastung ist also gestiegen. Genau hier setzt die IHK an. Ralf Hübschmann, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Waldeck-Frankenberg, der sagt ganz deutlich: Investitionen, Beschäftigung und Wohlstand, die hängen unmittelbar von verlässlichen kommunalen Weichenstellungen ab. Diese Weichenstellungen, das sind konkrete Entscheidungen über Gewerbegebiete, Straßen, Glasfaserkabel, Kindergartenplätze und eben auch Steuersätze. Perspektive 1, die Wirtschaft. Schauen wir uns mal an, was die IHK als die drängendsten Probleme identifiziert hat. An erster Stelle steht die Verkehrsinfrastruktur. Eduard Faber, Leiter des IHK-Servicezentrums Waldeck-Frankenberg, der macht klar: Vor allem Unternehmen im südlichen Teil des Landkreises benötigen deutlich mehr Zeit, um Kunden oder wichtige Umschlagplätze zu erreichen, als Betriebe mit direktem Anschluss an die A7 oder die A44. Konkret geht es um die B508 von Frankenberg bis Hattenbach. Diese Verbindung existiert bisher nur auf dem Papier. Im Bundesverkehrswegeplan steht sie im weiteren Bedarf mit Planungsrecht, so heißt es da. Die IHK fordert die Aufnahme in den neuen Bundesverkehrswegeplan 2040. Die geschätzten Kosten für den hessischen Teil rund 150 Millionen Euro. Das klingt viel. Aus Sicht der Wirtschaft wäre das eine Investition in die Zukunft. Ein Beispiel macht das deutlich. Ein Logistikunternehmen in Frankenberg muss für eine Lieferung nach Siegen entweder über die A5 bei Hattenbach einen enormen Umweg fahren oder die Kurwege B253 nutzen. Das kostet Zeit, Sprit und am Ende Wettbewerbsfähigkeit. Multipliziert das mit hunderten Betrieben und tausenden Fahrten pro Jahr. Auch die B252 ist so ein Problemfall. Ortsdurchfahrten in Berndorf und in Twiste bremsen den Verkehr aus. Die IHK fordert die Umsetzung der bereits im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ortsumgehung und noch mehr Überholstreifen. Denn lange Lkw-Konnen kosten nicht nur Nerven, kennen wir alle, sondern auch Geld. Der zweite große Punkt für die IHK, Digitalisierung. Nur 15,4% der Haushalte im Waldeck-Frankenberg haben einen Glasfaseranschluss. Das ist hessenweit Schlusslicht. Auch der Mobilfunk ist löchrig. Für Unternehmen entscheiden Erreichbarkeit, Verlässlichkeit und Geschwindigkeit, ob Investitionen getätigt und Fachkräfte gewonnen werden, so sagt es Hübschmann. Stell dir vor, du bist ein junger IT-Spezialist und überlegst, ob du bei einem innovativen Unternehmen im Waldecker Land anfängst. Das Unternehmen ist spannend, die Arbeit ist reizvoll. Aber dann merkst du, im Homeoffice bricht ständig die Leitung zusammen, auf dem Weg zur Arbeit hast du keine Netzverbindung. Wie lange überlegst du dann noch? Der dritte Kernpunkt, Fachkräfte. Die Berufsschulen sind die tragenden Säulen der Fachkräftesicherung, das sagt die IHK. Doch gerade im ländlichen Raum sind wohnortnahe Berufsschulen gefährdet. Die IHK fordert deshalb, alle Berufsschulstandorte müssen erhalten bleiben. Denn lange Schulwege gefährden den Ausbildungserfolg. Wenn ein Azubi aus Bromskirchen täglich nach Kassel fahren muss, dann überlegt er sich zweimal, ob er die Ausbildung auch wirklich durchzieht. Die zweite Perspektive, die Kommunen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Jetzt könnte man nämlich sagen, schön und gut, wer soll das denn bezahlen? Diese Frage stellen sich viele Bürgermeister und Kämmerer täglich. Schauen wir uns also diese Seite auch mal an. Die Zahlen des Statistischen Landesamts sind eindeutig. 4 von 5 hessischen Kommunen hatten 2024 ein Haushaltsdefizit. Auch in Waldeck-Frankenberg mussten mehrere Kommunen ihre Haushalte erst im laufenden Jahr verabschieden. Hainer hat die Frist um 109 Tage überzogen. Die Kosten steigen. Bei Sozialleistungen, bei Personalkosten, bei der Infrastruktur. Gleichzeitig ist die Finanzierung unsicher. Der kommunale Finanzausgleich des Landes funktioniert nach einem System, das eigentlich Fehlanreize setzt. Die sogenannten Nivellierungshebesätze führen dazu, dass Kommunen ihre Gewerbesteuer erhöhen, um nicht benachteiligt zu werden. Das ist eine Hebesatzspirale. Die Reaktion vieler Kommunen? Steuererhöhung. Twistetal hat 2024 die Gewerbesteuer um 70 Punkte angehoben, auf einen Hebesatz von 500%. Das ist Spitze im Kreis. Andere Kommunen wie Hatzfeld und Gemünden haben dann nachgezogen. Bei der Grundsteuer sieht es ähnlich aus. Battenberg und Waldeck haben die Empfehlung des Landes bei der Grundsteuerreform deutlich überschritten. Aus Sicht der Kommunen ist das natürlich nachvollziehbar. Kindergärten müssen gebaut, Straßen saniert, Schwimmbäder erhalten werden. Wo soll das Geld herkommen, wenn nicht aus Steuern? Die IHK sagt, aus Einsparung, Digitalisierung, effizienter Verwaltung. Aber ist das realistisch? Ein Beispiel. Die Stadt Korbach hat mal über eine Verpackungssteuer nachgedacht, als zusätzliche Einnahmequelle. Die IHK lehnt das strikt ab. Zu bürokratisch, zu belastend für Gastronomie und Handel, keine echte Lenkungswirkung. Doch die Kommune steht ja unter Druck. Seit 2024 gibt es zwar den Einweg-Kunststofffonds des Bundes, ja, den gibt's, aber viele Kämmerer suchen nach weiteren Geldquellen. Ein weiteres Konfliktfeld, der Tourismus. Die IHK spricht sich vehement gegen Übernachtungssteuern aus. Zitat, Beherbergungsbetriebe sind nicht dafür verantwortlich, kommunale Finanzen durch Übernachtungssteuern zu konsolidieren, heißt es im Positionspapier. Stattdessen sollen Kommunen touristische Angebote als Infrastruktur und Daseinsvorsorge verstehen. Das klingt gut, aber Tourismus kostet Geld. Wanderwege müssen gepflegt, Parkplätze gebaut, Toiletten gereinigt werden. Wenn eine Kommune das alles finanziert, während die Betriebe die Gewinne einfahren, ist das gerecht? Die IHK argumentiert, touristische Infrastruktur ist Standortfaktor für alle. Wer hier lebt, profitiert von attraktiven Freizeitmöglichkeiten, von Restaurants, von Kultur. Es geht also nicht nur ums Geschäft. Ein Tourismusbeitrag, wie ihn das neue kommunale Abgabengesetz ermöglicht, sieht die IHK als bessere Alternative. Hier zahlen die Gäste direkt. Die Einnahmen fließen zurück in touristische Infrastruktur. Doch auch das greift in die Preisautonomie ein und belastet Geschäftsreisende. Okay, Perspektive 3. Umwelt, Bürger und die Frage nach den Prioritäten. Die dritte Perspektive. Die wird oft vergessen, wenn Wirtschaft und Politik diskutieren. Was ist mit den Bürgern? Die, die an der B254 wohnen und sich über Lärm und Abgase beschweren. Was ist mit Naturschützern, die beim Ausbau der B508 um den Burgwald fürchten? Tatsächlich gibt es seit Jahrzehnten Widerstand gegen den Straßenbau in der Region. Die Aktionsgemeinschaft Rettet den Burgwald zum Beispiel hat sich ursprünglich gegen die geplante A4 von Olpe nach Hattenbach gegründet. Als dieses Projekt gestoppt wurde, kam die B508 auf den Tisch, quasi die A4 im neuen Gewand. Die Kritiker argumentieren, der Klimaschutz erfordert weniger Autoverkehr, nicht mehr Straßen. Jede neue Trasse zerschneidet Lebensräume, versiegelt Flächen. Und brauchen wir wirklich noch mehr Infrastruktur für den Lkw-Verkehr, wo doch die Bahn ausgebaut werden soll? Die IHK hält hier dagegen. Ohne leistungsfähige Straßen verliert die Region Arbeitsplätze. Unternehmen siedeln sich dort an, wo sie ihre Kunden gut erreichen. Fachkräfte kommen nur, wenn die Anbindung stimmt und der Güterverkehr wird auch in einer klimaneutralen Zukunft nicht verschwinden. Ein Kompromiss könnte sein, Straßen dort ausbauen, wo sie wirklich nötig sind, aber gleichzeitig massiv in Maschine und ÖPNV investieren. Die IHK fordert tatsächlich einen besseren Nahverkehr, nicht nur für Bürger, sondern auch drücklich für auch Arbeitnehmer. Auszubildende ohne Auto müssen zuverlässig zur Arbeit kommen. Klar, Schichtarbeiter brauchen auch morgens um 5 eine Busverbindung. Auch beim Thema Glasfaser gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Für die Wirtschaft ist schnelles Internet existenziell. Für viele Bürger auch. Stichwort Homeoffice. Aber der Ausbau ist teuer und in dünn besiedelten Gebieten rechnet er sich für private Anbieter oft nicht. Hier fordert die IHK zu Recht, der Staat muss einspringen. Nicht nur in den Zentren, sondern flächendeckend. Was heißt das jetzt alles für dich als Wähler? Die Kommunalwahl am 15. März ist wichtiger als viele denken, denn hier werden die Weichen gestellt. Bekommt Waldeck-Frankenberg einen Kreistag, der auf Wirtschaftsfreundlichkeit setzt? Der Gewerbeflächenausweis Digitalisierung vorantreibt, moderate Steuersätze beibehält? Oder bekommt der Kreis im Parlament, das eher auf Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Gemeinwohl setzt, vielleicht mit höheren Unternehmenssteuern, dafür besseren Sozialleistungen? Die Wahrheit liegt, wie so oft, wahrscheinlich in der Mitte. Die IHK hat in vielen Punkten recht. Ohne wettbewerbsfähige Infrastruktur verliert das Waldecker Land langfristig. Junge Menschen ziehen weg, Betriebe schließen, Steuereinnahmen brechen weg. Eine Abwärtsspirale. Gleichzeitig hat auch die andere Seite valide Argumente. Nicht jede Straße muss gebaut werden. Nicht jede Steuersenkung ist finanzierbar. Und Natur sowie Klimaschutz sind kein Luxusproblem, sondern existenzielle Fragen. Was die IHK mit ihrem Positionspapier erreicht hat, sie hat die Debatte eröffnet. 9 Handlungsfelder liegen auf dem Tisch. Jetzt müssen die Kandidaten Position beziehen. Wie stehst du zur B508? Wie willst du den Glasfaserausbau vorantreiben? Wie sehen deine Pläne für die Berufsschulen aus? Als Wähler solltest du diese Fragen mal stellen. Dir und den Kandidaten. Bei Infoveranstaltungen, bei Kandidatenrunden auf Social Media. Denn diese Themen betreffen dich direkt. Ob du einen Job findest, ob dein Betrieb konkurrenzfähig bleibt, ob deine Kinder hier eine Zukunft haben, das hängt eben auch von den Entscheidungen ab, die in den kommenden 5 Jahren hier getroffen werden. Die IHK betont, der Dialog geht über die Wahl hinaus. Zitat, wir führen ihn gern vor, während und nach der Wahl, sagt Präsidentin Derin Holzapfel. Das ist gut, das ist wichtig, denn zwischen Wirtschaft und Kommunalpolitik muss ja ein ständiger Austausch irgendwie stattfinden. Die Unternehmen wissen, wo der Schuh drückt, die Kommunalpolitiker wissen, was machbar ist und die Bürger wissen, was sie brauchen. Wenn diese 3 Gruppen miteinander reden, kann etwas entstehen, das mehr ist als Kompromiss, nämlich eine gemeinsame Vision für die Region. Klingt doch gar nicht schlecht. Waldeck-Frankenberg hat Potenzial, das wissen wir. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee zieht Touristen an. Willingen ist eine eigenständige Marke. Die Industrie ist innovativ und fest verankert. Die Lebensqualität ist hoch. Aber dieses Potenzial müssen wir auch nutzen. Mit Investitionen in Infrastruktur, mit klugen Köpfen in der Verwaltung und mit mutigen Entscheidungen in der Politik. Das IHK-Positionspapier ist kein Heilsversprechen. Es ist ein Angebot zum Dialog. Nimm es an. Lies das Papier, ich verlinke es dir. Diskutiere mit Freunden, Familie, Kollegen. Stell den Kandidaten Fragen Und am 15. März geh bitte wählen. Was denkst du über die Forderung der IHK? Sollte Waldeck Frankenberg die B508 bekommen? Wie wichtig ist dir der Glasfaserausbau? Und was hältst du von Steuererhöhungen in den Kommunen? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Und das war's mit dem Thema im Fokus. Wir kommen zurück in den Wochenrückblick rein direkt. Was war los? Was hat Waldeck bewegt? Und da geht der erste Blick nach Marburg, zumindest in den Süden, zum Radladerprozess. Im Prozess um die Radladererfahrt durch den Burgwald am 29. Mai vergangenes Jahres haben am dritten Verhandlungstag Zeugen ausgesagt. Ein 31-Jähriger filmt die Fahrt mit dem Handy. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Radlader immer wieder gezielt in den Gegenverkehr lenkt. Seine Freundin rief die Polizei, brach bei ihrer Aussage in Tränen aus. Die psychischen Folgen belasten sie bis heute. Ein anderer Zeuge verfolgte den Radlader im Auftrag der Eltern des Angeklagten, die den Recyclinghof in Ernsthausen betreiben, dem der Radlader gehört. Die zentrale Frage für das Gericht: Steuerte der 29-Jährige den Radlader bewusst auf die Autos zu oder war er durch Alkohol, etwa 1,8 Promille, so beeinträchtigt, dass er die Kontrolle verlor? Von der Antwort hängt ab, ob er wegen versuchten Mordes verurteilt wird, wie die Staatsanwaltschaft anklagt. Polizisten berichteten, dass der Angeklagte nach der Festnahme reumütig wirkte und sich entschuldigte. Er selbst sagt, er könne sich ab dem Moment, als er in den Radlader stieg, an nichts mehr erinnern. Wir bleiben mal dran. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz, du erinnerst dich, setzt die Kurhessenbahn im Auftrag des NVV, des Norddeutschen Verkehrsverbunds, auch mehr Personal hier vor Ort ein. Auf der Linie RB4 von Korbach über Wolfhagen nach Kassel fahren seit dieser Woche in ausgewählten Zügen zwei Zugbegleiter statt einem. Der 36-jährige Serkan C. war vor einer Woche bei einer Ticketkontrolle von einem Fahrgast angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er später an einer Hirnblutung starb. Der NVV will mit der Maßnahme die Sicherheit an Bord erhöhen. Ob die Personalaufstockung dauerhaft bleibt, ist allerdings unklar. Die Kurhessenbahn wird dem NVV monatlich Bericht erstatten. Um alle Fahrten mit Zweierteams zu besetzen, bräuchte es allerdings finanzielle Mittel für zusätzliches Personal, so NVV-Sprecherin Judith Feot de Lacroix. Sie betonte, ein solcher Vorfall dürfe sich nicht wiederholen. Der NVV befürwortet außerdem Videoüberwachung in ausgewählten Bahnhöfen und den Einsatz von Rot-Notrufknöpfen. Für die Familie des getöteten Zugbegleiters haben der NVV und die Eisenbahnverkehrsunternehmen übrigens einen Spendenruf gestartet. Und der Blick geht mal nach Korbach. Zwei Stunden saßen die Korbacher nämlich Ende Januar im Dunkeln. Ursache war ein beschädigtes Erdkabel, das eine Überspannung auslöste und noch ein zweites Kabel beschädigte. Im Bauausschuss forderten Teile der Politik nun bessere Kommunikation im Notfall. Dr. Peter Koswig von den Grünen kritisierte, die Energie Waldeck Frankenberg müsse nicht nur über Störungen informieren, sondern auch ankündigen, wann der Strom voraussichtlich wieder fließt. EWF-Netzchef Jürgen Gernand widersprach, Zeitansagen seien kaum möglich und führten zu Rückfragen bei Verzögerung. Was die Beschädigung verursacht hatte, das ist noch unklar. Vermutlich waren Tiefbauarbeiten einer anderen Firma die Ursache. Die EWF sucht derzeit nach möglichen Verursachern. Gernand appellierte dringend an Baufirmen. Beschädigte Kabel müssten sofort gemeldet werden, damit schnell repariert werden könne. Zuzuschütten sei die schlechteste Lösung. Bürgermeister Stefan Kiewik nutzte den Vorfall für einen Appell. Krisenvorsorge gehe alle an. Alle müssten resilienter werden. Im Krankenhaus und im Altenheim im Nordwall sprangen übrigens die Notstromaggregate wie geplant an. Binnen 24 Stunden tauschte die EWF beide Kabel aus. Der Landkreis will bis 2035 klimaneutral sein. Doch der erste Monitoringbericht zeigt, das Ziel wird derzeit verfehlt. Eine Anfrage der Grünen im Kreistag offenbart große Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Von 18 Teilzielen aus dem Klimaschutzkonzept hat die Kreisverwaltung 2024 eines umgesetzt, den Kauf von CO2-Zertifikaten. Die Emissionen des Konzerns Landkreis sanken zwar um 18% auf 10.700 Tonnen, doch ohne zusätzliche Maßnahmen reicht das nicht für die Klimaneutralität. Besonders auffällig, Die Verwaltung erfasst gar nicht, wie viele Quadratmeter Dach und Fassadenfläche zum Beispiel energetisch gedämmt werden. Eine Quantifizierung sei nicht sinnvoll, heißt es. Energiedaten werden händisch aus Rechnungen in die Software eingegeben. Eine automatisierte Lösung gibt es nicht. Beim Fuhrpark kaufte der Kreis 2025 11 neue Fahrzeuge, 6 E-Autos, 5 Verbrenner. Das entspricht einem Verbrenneranteil von 45%. 2025 wurde keine Wärmepumpe installiert, die eine fossile Heizung ersetzt hätte. Die Verwaltung räumt ein, dass die ambitionierten Ziele bereits jetzt zu erheblichem und personellem und finanziellem Ressourceneinsatz führen. Wir bleiben dran. Bis 2035 ist ja noch ein bisschen. Wir schauen mal nach Edertal. Die alte Tankstelle an der Ederseesperrmauer, die sollte zu einem Gastronomiebetrieb umgebaut werden. Doch das Kreisbauamt lehnte den Bauantrag ab, wegen eines Bebauungsplans von 1981. Damals sollte ein reines Wohngebiet vor zusätzlichem Verkehr und Gastronomielärm geschützt werden. Doch heute liegt die Tankstelle mitten im Touristenzentrum, umgeben von Ferienwohnungen und Pensionen. 45 Jahre Tourismusentwicklung sind über den kleinen Bebauungsplan einfach so hinweggegangen. Die Gemeinde Edertal, das Edersee Marketing und die Investoren argumentieren, das Gastronomieprojekt verursacht keinen zusätzlichen Verkehr, beseitigt einen unansehnlichen Leerstand und verbessert die touristische Infrastruktur. Das übergeordnete Regierungspräsidium stützt aber die harte Haltung des Kreisbauamts. Nur was der Bebauungsplan erlaube, könne auch genehmigt werden. Kreisdezernent Karl-Friedrich Frese sieht die Verantwortung bei Gemeinde und Investoren. Er hätte das Verfahren zur Bebauungsplanänderung längst einleiten und rechtzeitig abschließen können. Naja, wer auch immer recht hat, ein Beispiel dafür, wie starre Bürokratie Entwicklung ausbremsen kann. Und jetzt schauen wir nochmal ins Oberedertal. Wegen eines Falls von afrikanischer Schweinepest in Nordrhein-Westfalen hat das Veterinäramt eine Sperrzone im oberen Edertal eingerichtet. Betroffen sind Landwirte mit Schweinehaltung sowie Jäger. Die Maßnahme soll verhindern, dass sich die Tierseuche weiter ausbreitet. Die afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich, für Schweine aber hoch ansteckend und endet meist tödlich. Es gibt keine Impfung und keine Behandlung. Für die betroffenen Betriebe bedeutet die Sperrzone erhebliche Einschränkungen. Schweine dürfen das Gebiet nicht verlassen. Transporte sind nur unter strengen Auflagen möglich. Auch die Jagd unterliegt besonderen Regelungen, um eine weitere Verbreitung durch Wildschweine zu verhindern. Jäger müssen erlegte Tiere auf die Seuche untersuchen lassen. Die wirtschaftlichen Folgen können schon erheblich sein, besonders für Betriebe, die auf den Verkauf von Schweinen angewiesen sind. Das Veterinäramt appelliert an alle Beteiligten, die Schutzmaßnahmen konsequent einzuhalten. Nur so könne die Ausbreitung gestoppt werden. Das war's mit dem Blick zurück in die Woche. Harte Themen teilweise und deswegen erst recht lasse ich dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Lichtenfels. Die Stadt will gemeinsam mit der Energiegenossenschaft Vogelsberg eine Gesellschaft für erneuerbare Energien gründen. Okay, das Ziel, die Energiewende vor Ort voranbringen und dabei die Wertschöpfung in der Region halten. Konkret soll die neue Gesellschaft Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden errichten und betreiben, möglicherweise auch Windkraftprojekte entwickeln. Die Stadt zeigt damit, dass Kommunen nicht nur auf übergeordnete Planung warten müssen, sondern durchaus selbst aktiv werden können. Die Nachricht ist gut. Sie zeigt, Energiewende geht auch pragmatisch und lokal. Während auf Kreisebene die Klimaziele derzeit noch verfehlt werden und vieles in der Planung steckt, packt Lichtenfels einfach schon mal an. Die Gründung einer eigenen Gesellschaft schafft Handlungsfähigkeit und bindet die Bürger über die Genossenschaft sogar mit ein. So bleibt nicht nur die Energie, sondern auch das Geld in der Region. Positives Beispiel dafür, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung Hand in Hand gehen können, wenn der politische Wille da ist. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln. Erzähl es mir und dann sprechen wir miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Eine Rückmeldung vom letzten Mal war, danke für das ausführliche Interview mit Bürgermeister Stefan Kiewig aus Korbach. Nach 2 Folgen war es dann aber auch ein bisschen Korbach-lastig, sehe ich ein, war auch nur auf 2 Folgen angelegt und jetzt gucken wir wieder breiter in den Landkreis. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge, wie zu allen anderen auch, findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.